Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe zu aktuellen Aspekten der Therapie von Patienten mit kardiorenalem Syndrom. Dieser Thieme-Podcast ist gesponsert von Vifor. Mein Name ist Dieter Endres und ich werde Sie durch die nächsten 15 Minuten führen. Nachdem wir in den letzten Folgen ausgiebig über die Ursachen der Hyperkaliämie und das Handling in der hausärztlichen Praxis gesprochen hatten, geht es in dieser Folge um das Management der chronischen Hyperkaliämie und dabei auch um die Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Kardiologen und Nephrologen. Unser Gesprächspartner ist auch heute wieder Professor Vincent Brandenburg, Sektionsleiter Nephrologie am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen. Herr Professor Brandenburg, unser Thema heute heißt chronische Hyperkaliämie managen. Reden wir über das Risiko von Herzrhythmusstörungen?
Ja, in der Tat. Also jedem ist ja bereits im Medizinstudium der Zusammenhang zwischen Hyperkaliämie und potenziell bedrohlichen Herzrhythmusstörungen klar. Das heißt, in der hausärztlichen Praxis ist der Reflex quasi angeboren, bei Hyperkaliämie darüber nachzudenken, Herzrhythmusstörungen zu monitoren. Jeder sollte bei einer Hyperkaliämie dran denken, dass die EKG-Beurteilung absolut notwendig ist, um das Risiko des Patienten einzuschätzen, denn eine Hyperkaliämie mit EKG-Veränderungen, zum Beispiel dem Auftreten breiter Kammerkomplexe, Blockbildern oder Bradykardien ist anders zu bewerten als eine Hyperkaliämie, die noch nicht mit solchen EKG-Veränderungen einhergeht. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Hyperkaliämie eigentlich eine klinisch inapparente Laborerscheinung ist, aber das EKG gehört unausweichlich zur Diagnostik einer Hyperkaliämie mit dazu. Und das Auftreten von EKG-Veränderungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, sollte auch unbedingt über eine Hospitalisierung des Patienten nachdenken lassen, wohingegen eine Hyperkaliämie zumindest bis zu einem Bereich von vielleicht 6 Millimol pro Liter, ohne dass dieser Wert auf die Goldwaage zu legen wäre, auch ambulant zu managen sein sollte.
Wie unterscheiden sich akute und chronische Hyperkaliämie denn? Sind die Ursachen die gleichen?
Die Ursachen sind sehr ähnlich und überschneiden sich auch. Beim Auftreten einer akuten Hyperkaliämie muss man aber immer an akute interkurierende Erkrankungen, Traumata, das Auftreten von Infektionen oder Ähnlichem denken. Die chronische Hyperkaliämie ist zumindest in der hausärztlichen Praxis eher eine Folge von Begleitmedikationen. Also ein Patient, der mehr oder minder asymptomatisch in die Praxis kommt, der dann dort im Rahmen einer Laborkontrolle als Zufallsbefund eine Hyperkaliämie nachgewiesen bekommt, ist höchstwahrscheinlich ein Patient mit einem gewissen Maß an Grunderkrankungen, der dann aber zusätzlich durch ärztlich verordnete Medikation ein Ungleichgewicht im Kaliumhaushalt erlitten hat.
Unterscheiden sich auch die therapeutischen Konsequenzen?
Das Management von akuter und chronischer Hyperkaliämie unterscheidet sich. Bei akuter Hyperkaliämie ist unabdingbar, dass man über die Therapie der Erkrankung, der interkurierenden Erkrankung spricht. Bei der chronischen Hyperkaliämie ist es meist so, dass die chronische Grunderkrankung zwar absolut bei uns im Therapiefokus steht, aber sich kaum noch komplett restituieren lässt.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei akuter Hyperkaliämie?
Das ist ja geradezu eine klassische Frage aus dem Bereich Medizinexamen und kommt sicherlich vom Medizinexamen bis hin zur Facharztprüfung immer mal vor. Ich glaube, es ist Eulen nach Athen tragen, wenn ich jetzt zu sehr in Details gehen würde. Und die Frage nach der Therapie der akuten Hyperkaliämie muss auch ganz klar die Gegenfrage zunächst einmal beinhalten. Haben wir denn EKG-Veränderungen vorliegen oder haben wir einen asymptomatischen Patienten? Die Therapiemaßnahmen fußen auf folgenden Säulen. Wir würden versuchen, Kalium aus dem Körper zu eliminieren. Wir würden versuchen, Kalium in die Zelle zurückzutreiben. Und wir würden versuchen, die Kaliumaufnahme aus dem Gastrointestinaltrakt zu reduzieren, indem wir vermehrt über den Stuhlgang Kalium ausscheiden lassen. Und wir müssen uns natürlich akut mit den zum Beispiel EKG-Konsequenzen einer Hyperkaliämie befassen. Kurz zusammengefasst, Insulin und Glucose intravenös ist eine Basis der Therapie. Wenn wir EKG-Veränderungen sehen und nochmal rascher handeln müssen, ist die Gabe von Calciumgluconat zu erwähnen. Bitte denken Sie dran, dass die Gabe von Beta-Blockern ein Risikofaktor für das Auftreten einer Hyperkaliämie ist. und umgekehrt die Gabe von Beta-Rezeptor-Agonisten, wie zum Beispiel dem Salbutamol, eine Therapie gegen Hyperkalämie darstellen kann. Aus renaler, nephrologischer Sicht muss man ganz klar das Thema Dialyse ansprechen, eine hocheffektive Methode innerhalb von kürzester Zeit, Kalium zu senken. Und auch die Gabe von oralen Kaliumbindern sollte in ihrer Wirksamkeit nicht unterschätzt werden, auch wenn da naturgegeben ein paar Stunden Latenz bis zum Wirkungseintritt zu erwarten sind.
Und wie sieht es bei der chronischen Hyperkalämie aus? Welche Therapiemöglichkeiten haben wir da?
Früher war es so, dass wir letztendlich als einzige wirklich wirksame Therapiemaßnahme die Option hatten, die Medikation, die die Hyperkalämie mit beeinflusst, zu reduzieren oder zu minimieren. Das wollen wir natürlich in den meisten Fällen nicht, weil egal, ob wir über einen Patienten, der an Hypertonus leidet, der eine Niereninsuffizienz hat oder eine Herzinsuffizienz als Grunderkrankung hat, bei all diesen Patienten wollen wir die RAS-Blocker drin lassen. Das heißt, die Medikamentenklasse, die hocheffektiv gegen diese drei Grunderkrankungen wirkt, die aber leider als Folge ein gewisses Risiko der Induktion einer Hyperkalämie hat. Was können wir sonst tun? Wir sollten den Patienten über Diätmaßnahmen aufklären. Jeder Nephrologe lernt in seiner Grundausbildung, dass man mit frischen Bananen viel Unheil übers Wochenende bei Dialysepatienten anrichten kann. Wir sollten die Patienten aufklären über die Notwendigkeit, keine unreflektierte Komedikation einzunehmen. Hier sind zum Beispiel nochmal ganz explizit die nicht-steroidalen Antirheumatika zu nennen, die viele Patienten zu Hause im Schrank haben, weil sie ja angeblich so gut verträglich wären. Aus renaler, kardiologischer, nephrologischer Sicht und vor allen Dingen im Hinblick auf Hyperkalämie ist das mit höchster Vorsicht zu genießen. Was wir Ärzte ansonsten tun können, ist den Patienten regelmäßig bezüglich Hyperkalämie monitoren und ihn entsprechend begleiten, denn bei bestimmten Grunderkrankungen ist die Therapie möglicherweise eine, die noch die nächsten 10, 15 Jahre Arzt und Patient aneinander binden wird.
Und wenn das alles nicht ausreicht, um den Kaliumwert nach unten zu bringen?
Ja, bloß nicht als erstes unreflektiert die RAS-Blocker stoppen oder absetzen. Leider Gottes ist das noch ein Reflex, der gerade auch sehr häufig im Krankenhaus stattfindet, wo dann in der Notaufnahme bei Erstmanifestation einer Hyperkalämie die RAS-Blockade beendet wird und dann erscheint die leider auch nicht mehr im Entlassbrief. Das ist insofern fatal, als dass bei vielen Erkrankungen, die ich eben bereits nannte, die Gabe von RAS-Blockern die Lebensqualität und die Lebensprognose erhöht. Wenn wir es mit einer chronischen Hyperkalämie zu tun haben, die trotz Ausgleich des Säure-Basen-Haushaltes, die trotz guter Therapie der Grunderkrankheit und die trotz guter diätischer Maßnahmen immer noch auftritt, dann ist dieser Patient sicherlich ein Kandidat, wo man über die Gabe von oralen Kaliumbindern nachdenken sollte, also Substanzen, die verhindern, dass Kalium aus dem Darm resorbiert wird, sondern stattdessen die Kaliumausscheidung über den Stuhlgang raufregulieren. Da ist zum Beispiel ein Medikament wie Patiromer zu nennen, von dem man weiß, dass es seine Effektivität und Verträglichkeit auch nach monatelanger Therapie nicht verliert.
In welchem Ausmaß sind Senkungen mit den modernen Kaliumbindern denn möglich?
Erstens mal muss man davon ausgehen, dass ein Medikament wie Patiromer tatsächlich effektiver Kalium im Darm bindet, als es die alten Präparate getan haben. Aber zum Zweiten muss man einmal erwähnen, dass die alten Kaliumbinder sehr häufig zum Beispiel mit der Resorption von anderen Substanzen verknüpft waren, die man nun auch wiederum nicht im Körper haben will. Da ist zum Beispiel die hohe Rate an Natriumresorption zu nennen, die man bei alten Kaliumbindern als Gefahr sehen muss, denn eine Natriumlast ist zum Beispiel beim Herzinsuffizienten oder beim Niereninsuffizienten Patienten nun gerade nicht das, was ich haben will. Sodass ein moderner Kaliumbinder folgende Merkmale erfüllen sollte: effektiv, sicher und langfristig verträglich, aber gleichzeitig ohne, dass man den Teufel mit Beelzebub austreibt. Das heißt, bei alten Kaliumbindern hat man Kalium durch Natrium ersetzt, will man heute nicht. Im Falle von Patiromer kommt es zu einer gewissen Aufnahme von Calcium, was aber sicherlich weniger relevant für den herzinsuffizienten Patienten ist als eine überschießende Natriumresorption.
Sie haben gerade erwähnt, dass das Management der chronischen Hyperkalämie eine Dauermedikation erfordert. Wie ist denn die Studienlage zur langfristigen Gabe?
Im Gegensatz zu den alten Kaliumbindern, die auf den Markt kamen, als man noch keinen Studienbeweis für Effektivität und Sicherheit erbringen musste, sind die modernen Kaliumbinder ja mittlerweile doch durch ein Studienprogramm gegangen, was modernsten Anforderungen entspricht, sodass wir heute auf dem Markt Präparate haben, von denen man tatsächlich weiß, dass sie in mehreren hundert bis über 1000 Patienten langfristig wirksam und gut verträglich waren. Also da gibt es einen deutlichen Fortschritt gegenüber den alten Präparaten, von denen niemand so genau weiß, was bezüglich Effektivität und Sicherheit nach mehreren Wochen Anwendung denn wirklich zu erwarten oder sogar zu befürchten ist. Das ist bei modernen Präparaten wie zum Beispiel dem Patiromer doch deutlich anders.
Das Management der chronischen Hyperkaliämie erfordert bei vielen Patienten ja nun die Zusammenarbeit von Hausärzten, Nephrologen und Kardiologen. Wie sollte diese Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht aussehen?
Eng. Das wäre eigentlich die kürzeste Antwort auf diese Frage. Mir ist wohl bekannt, dass die Zusammenarbeit sicherlich an vielen Stellen in der täglichen Praxis noch etwas hakt. Mir ist sicherlich bekannt, dass man viel miteinander reden muss, was in der täglichen Praxis nicht immer möglich ist. Ich kann nur noch mal dazu appellieren, dass ein Patient, der vom Nephrologen wegen Niereninsuffizienz, vom Kardiologen wegen Herzinsuffizienz und vom Hausarzt wegen der vielen anderen Probleme, möglicherweise dem Diabetes, mitbetreut wird, dass ein solcher Patient, der dann auch noch von drei verschiedenen Fachärzten Medikamente verschrieben bekommt und dann eine Hyperkaliämie entwickelt, dass das quasi ein rohes Ei ist, um das sich das Gesundheitssystem besonders kümmern muss. Mir ist wohl bekannt, dass es schwierig ist, die teilweise sehr divergierenden Ansprüche bezüglich Therapie und Monitoring dieser drei Fachdisziplinen unter einen Hut zu kriegen. Aber ich appelliere nochmal daran, dass einer der drei den Hut aufziehen sollte und sich quasi als Therapieführer etablieren sollte, der in enger Kooperation mit den anderen beiden den Patienten durch diese Untiefen durchmanövriert, die aus Grunderkrankung plus Hyperkaliämie plus Medikation entstanden sind.
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Würden Sie die wichtigsten Punkte noch einmal als Take-Home-Message für unsere Hörer zusammenfassen, bitte?
Hyperkaliämie ist ein extrem häufiges Problem, in der Hausarztpraxis wie auch im stationären Setting. An der Hyperkaliämie sind überdurchschnittlich wir Ärzte mitbeteiligt, indem wir Medikamente verschreiben, die wir unbedingt verschreiben sollten, weil sie die Lebensqualität und die Lebensprognose von Patienten verbessern. Während wir früher leider Gottes mit einem weinenden Auge diese RAS-blockierenden Medikamente quasi nur reduzieren oder stoppen konnten, haben wir heute neue Therapieoptionen, die es uns ermöglichen, die RAS-Blocker in Patienten mit zum Beispiel Niereninsuffizienz und oder Herzinsuffizienz und oder Diabetes weiterzugeben und die Hyperkaliämie halt durch die Gabe von langfristig verträglichen oralen Kaliumbindern zu behandeln. Das ist klassische Supportivtherapie. Wir kennen das aus der Onkologie, wo lebensverlängernde Präparate gegeben werden, die dann aber wiederum Nebenwirkungen haben, Stichwort Übelkeit. Also gibt man Antiemetika, die gegen den Tumor an sich gar nicht wirken, aber die Gabe von lebensverlängernden Präparaten, nämlich der Chemotherapie, ermöglichen. Und genau die gleiche Situation haben wir mit oralen, langfristig verfügbaren Kaliumbindern dann heutzutage auch. Wir haben eine unheilbare Grunderkrankung, die nämlich die Kombination aus zum Beispiel Niereninsuffizienz und Herzinsuffizienz, aber wir haben die Option, lebensverlängernde Präparate zu geben. Nur die machen eine Nebenwirkung, also brauchen wir eine supportiv begleitende Therapie, die die Weitergabe lebensverlängernder Präparate erst ermöglicht. Und das sind oral zu applizierende, langfristig effektive und verträgliche Kaliumbinder.
Und damit ist es für heute wieder Zeit, uns zu verabschieden. Unser Thema war das Management der chronischen Hyperkaliämie. Mein Name ist Dieter Endres und ich freue mich, Sie bald zu einer der nächsten Folgen unserer Podcast-Reihe zu kardiorenalen Problemen begrüßen zu dürfen, wenn es unter anderem um das Thema Hyperphosphatämie geht.